Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co. Hallo lieber Gerhard.
Hallo Martin.
Und heute haben wir wieder Herrn Matthias Litschke als Gast bei uns, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sanierung und Restrukturierung. Herr Litschke ist von der Firma Advice & Company. Und ja, wir wollen heute reden über Wege aus der Insolvenz. Wir haben ja bei den ersten beiden Folgen mit Herrn Litschke uns damit auseinandergesetzt, welche Gründe es für die Krise gibt und für die Insolvenzen und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Automobilzulieferer insbesondere. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie man damit umgehen kann.
Wir haben ja die letzte Folge damit geschlossen, dass wir gefühlt pleite waren. Schlechte Stimmung. Wie kommen wir denn da wieder raus aus diesem Loch?
Wie kommen wir da wieder raus? Genau. Wir hatten ja im Prinzip einmal die Kaskade diskutiert. Viele Zuliefererinsolvenzen können man momentan beobachten. Der Druck der Branche setzt sich in die Zulieferer fort. Es gibt verschiedene Gründe, die zur Insolvenz führen können, aber meistens, ist die Auslastung zu schlecht oder aber das Preisniveau passt nicht mehr. Der Zulieferer war nicht mehr in der Lage, hier eine Verbesserung mit seinen Kunden zu verhandeln und war irgendwann zahlungsunfähig. Jetzt tritt die Insolvenz ein. Was passiert in dem Moment? In dem Moment wird ja im Interesse der Gläubiger letztlich die Kontrolle des Unternehmens übergeben an einen Insolvenzverwalter. Also sprich, der Unternehmer verliert die Kontrolle, ein Insolvenzverwalter übernimmt, der im Interesse der Gläubiger, jetzt mal vereinfacht sozusagen, versucht, das Unternehmen zu verwerten in einer Form, dass die Gläubiger maximal befriedigt werden können. Das ist natürlich eine Zäsur. Es ist jetzt für die Mitarbeiter natürlich ein dramatischer Moment. Deshalb ein wichtiger erster Punkt ist, dass die Insolvenz ja nicht das Ende sein muss, sondern eigentlich der Start von was Neuem, Besserem sein kann, auch eine Chance ist. Deshalb beginnt man normalerweise durchaus auch damit, das zu vermitteln.
Die Insolvenz kann natürlich über einen Insolvenzverwalter verwaltet werden, aber oftmals heutzutage ja dann auch durch die geschäftsführenden Eigenverwaltung. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass man nicht zwangsläufig dann als Geschäftsführung, vor allem wenn man rechtzeitig die Dinge einleitet und einen vernünftigen Plan hat, die Kontrolle komplett aus der Hand geben muss.
Trotzdem, Eigenverwaltung ist auch ein Insolvenzverfahren mit einem ähnlichen Ergebnis in vielen Fällen, ne?
Richtig. Und dann fällt der Startschuss zu was Neuem. Dieses Neue, das sollte dann aber tunlichst eine Fortführung sein und keine Abwicklung.
Genau. Und wir haben uns hier ja am Beispiel von Automobilzulieferern entlang bewegt. Und hier haben wir eine besondere Situation, nämlich die, dass ein Automobilzulieferer einen Kunden hat, den er in Serie beliefert. Also wenn jetzt ein Bäcker insolvent geht, dann kann der Kunde die Brötchen auch woanders kaufen. Wenn aber ein Automobilzulieferer in die Insolvenz geht, dann produziert er sehr spezielle Teile, die es eben nirgendwo anders gibt. Das heißt, die Kunden sind darauf angewiesen und sehr, sehr interessiert daran, dass hier erstmal die Fertigung weiterläuft.
Und die haben auch eigene Abteilungen dafür inzwischen, genau, die sich dann darum kümmern.
Das ist also eigentlich ein Vorteil, nicht? Weil natürlich. Ich komme als Insolvenzverwalter oder jetzt in dem Setup Eigenverwaltung da rein und jedenfalls die Kundenseite ist erstmal stabil.
Oder?
Genau, also die Kundenseite ist, und das ist hier der Vorteil, erstmal stabil. Ich habe ein professionelles Risk Management, auf das Sie, Herr Müller, eben abgehoben haben. Also sprich eine dedizierte Abteilung, die mit solchen Fällen umgeht und die in solchen Fällen im Normalfall auch erstmal eine Fortführung finanziert. Das ist also etwas, was jetzt der Bäckerei wahrscheinlich fehlen würde. Mhm. Aber im Fall eines Zulieferers wird erstmal sichergestellt werden durch die Kunden, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann, bis man eine kontrollierte Lösung findet, in welche Richtung auch immer.
Wie finanzieren die Fortführung ganz konkret? Wird dann ein Darlehen gegeben oder wie läuft das denn hinter?
Ja, es wird kein Darlehen gegeben, weil in dem Moment der Automobilhersteller als Bank fungieren würde. Das darf er nicht, möchte er auch nicht. Es wird üblicherweise eine Verlustdeckungsvereinbarung geschlossen. Also es werden sich die Kunden zusammensetzen, feststellen, wie viel Geld fehlt, um hier die Fertigung weiterzuführen. Man einigt sich unter den Hauptkunden auf eine Lastenverteilung, schließt einen entsprechenden Vertrag mit dem Insolvenzverwalter und der führt das Unternehmen dann unter diesen Bedingungen fort. Also eine Fortführungsvereinbarung sozusagen.
Kennen wir sonst nicht. Aus anderen Branchen, das ist was ganz Besonderes hier, denke ich. Wie lange dauert das, bis sowas geschlossen wird?
Von bis, kommt auf die Komplexität an, sollte schnell gehen, weil ja der Verwalter im Prinzip eine Perspektive braucht, um fortzuführen. Meiner Erfahrung nach, ich sag mal, innerhalb von Wochen, je nachdem wie sich alle Beteiligten verhalten. Ne?
In der Zwischenzeit kann ja aber die Produktion nicht stillstehen. Genau. Und auf der anderen Seite drängen die Lieferanten des Zulieferers wiederum möglicherweise auch auf Vorkasse, weil die mit eigenen Forderungen im Regen stehen. Wie bekommt man die Zwischenzeit überbrückt?
Ich meine, ein klassischer Punkt ist tatsächlich, dass schlichtweg für den Moment einfach mal pauschal die Preise erhöht werden und einfach mehr Geld zufließt durch höhere Absatzpreise. Da das Material hier oftmals auch eine wesentliche Rolle spielen, wie Sie eben schon sagten, wird auch gerne mal Material beigestellt durch Kunden. Ich sag mal, da stellen die den Stahl einfach bei und das insolvente Unternehmen verarbeitet den dann.
Oder der Kunde zahlt vielleicht nicht nach 120 Tagen, sondern...
Genau, Zahlungsziele ist ein weiterer Punkt. Und last but not least, was natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt bei den Personalkosten ist, ist das Insolvenzgeld. Im Falle einer Insolvenz ist ein staatliches System, das sicherstellen soll, dass Mitarbeiter nicht ins Nichts stürzen. Es gibt das sogenannte Insolvenzgeld, was für 3 Monate aus einer, ich sag mal, gemeinschaftlichen Kasse diese Personalkosten des Unternehmens deckt. Es ist ein Umlagesystem, in das die Arbeitgeber einzahlen, verwaltet durch die Bundesagentur für Arbeit. Damit hat natürlich der Insolvenzverwalter als der Betreiber des Unternehmens den unmittelbaren Vorteil, dass er für 3 Monate keine Gehälter zahlen muss, was natürlich auch hilft.
Wir haben ja schon eine ganz ungewöhnliche Konstellation, dass wir einen Insolvenzverwalter haben, der einen richtig langen Hebel hat. Das haben wir sonst fast nie. Wie läuft das in der Praxis ab? Sprich, ruft der Insolvenzverwalter bei BMW an und sagt im Übrigen, ihr habt eine gute Nachricht, ihr kriegt weiter Teile, schlechte Nachricht, die kosten ab jetzt das Doppelte. Sie erleben das ja. Wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das da?
Und dann sagt BMW, ja, aber wir sind ja gar nicht schuld, wir bezahlen ja den realistischen Preis. Die von Mercedes, die zahlen zu wenig.
Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also man hat in gewisser Weise eine Kaskade. Also ein Zulieferergerät in Schräglage, er wendet sich irgendwann an seine Kunden, teilt mit, ich habe ein Problem, ich brauche mehr Geld. Da gibt es meistens schon einen etablierten Kommunikationsprozess. In diesem Fall ist das ein sogenanntes reaktives Risk Management oder vielleicht auch noch die Einkaufsabteilung, mit der gesprochen wird. Wenn hier keine Lösung gefunden wird und das Unternehmen sich auf die Insolvenz zubewegt, dann eskaliert das Ganze sozusagen beim Kunden zum reaktiven Risk Management, die dann mit einem Insolvenzverwalter im direkten Kontakt sind, die also auch in dem Prozess der Bestellung des Insolvenzverwalters schon involviert sein dürften, die in dem Falle tatsächlich sich erstmal gemeinsam hinsetzen, feststellen, wer ist hier das Hauptproblem, wie sind die Umsatzverteilungen, wie Sie beschrieben haben, ist das richtig. Es geht meistens ein wildes sich gegenseitig beschuldigen los. Man einigt sich dann vielleicht auf eine quotale Lösung, dass jeder nach Umsatz oder Deckungsbeitrag sich beteiligt.
Da gibt es dann auch Transparenz. Das heißt, ich lege dann offen, ich sage dann, also ich rufe bei BMW an, die sagen, Mercedes zahlt wahrscheinlich zu wenig, weil wir zahlen ja so viel. Und dann lege ich das offen. Dann sage ich hier, das sind die Teile, das sind die Preise. An alle. Ist das so?
Ja? Ich denke, es muss so sein, weil ansonsten bekommt man ja keinen Knopf dran an dieses Thema gegenseitiges Misstrauen. Und selbst wenn man das alles offenlegt, wird es immer noch genügend Diskussionspunkte geben, weil der eine Kunde dann sagt, ihr habt bestimmte Kosten falsch verteilt.
Sie müssen sich auch vorstellen, der Insolvenzverwalter betritt das Unternehmen und muss eigentlich auch erst selber erstmal den Überblick gewinnen, wo ist denn das Problem und wo fließt das Geld ab. Das heißt, der erste Schuss ist unter Umständen etwas gröber und vielleicht mehr auf Umsatz ausgelegt. Dann schließt man erstmal eine schnelle Vereinbarung, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Und wenn man danach dann das Ganze verlängert, es gibt oftmals eine Abfolge von mehreren Vereinbarungen oder Verlängerungen, da kann man dann komplexer und dedizierter werden.
Also haben wir die Fortführung des Unternehmens erstmal gesichert. Der Insolvenzverwalter ist reingegangen. Das neue Pricing erlaubt, dass wir jetzt jedenfalls bis zur Eröffnung des Verfahrens mal weitermachen, vielleicht auch einen Tick drüber raus. Dann stellt sich ja die Frage, trägt sich das überhaupt noch? Das heißt, wenn ich das Unternehmen dann verkaufen will, wenn ich eine Zukunft haben will fürs Unternehmen, brauche ich ja ein intaktes Geschäftsmodell.
Aus Sicht der Kunden, wenn ich mir mal den Kundenhut aufsetze, gibt es mehrere Gründe. Das eine ist, es ist ein Zulieferer, der eine technologische Kompetenz hat, die ich als Kunde gerne weiter nutzen möchte. Das ist etwas, das losgelöst sein kann vom aktuellen wirtschaftlichen Erfolg. Ein Unternehmen kann technisch sehr gut sein und trotzdem insolvent gegangen sein aufgrund eines kaufmännischen Fehlers oder eines exogenen Effekts.
Ich brauche hier einen, der sich um diesen Prozess dann kümmert. Wer klärt das ab? Macht das der Insolvenzverwalter? Macht das das Management? Macht das ein Berater?
Wer analysiert das? Variante 1, es ist konzeptionell für die Kunden klar und die Kunden haben einen gewissen Wunsch. Das wäre der einfachste Fall. Variante 2, der Insolvenzverwalter selber entwickelt ein solches Konzept. Variante 3, ein beauftragter M&A-Berater, der Investoren suchen soll, hilft bei der Erstellung eines solchen Konzepts. Variante 4, ein dedizierter Restrukturierungsberater, wie zum Beispiel wir, tut das im Auftrag der Insolvenzverwaltung.
Wenn sich daraus dann ergibt, dass wir ein Unternehmen haben, was einen fortführungsfähigen Kern hat, was auch in der Zukunft tragfähig ist, dann muss man im zweiten Schritt dann sich Gedanken machen, wie es weitergeht, wie man es veräußert und dergleichen. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Soweit vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge und die Fortsetzung von der Diskussion hierzu.
Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.